Viele Christen verbinden Gericht fast ausschließlich mit dem fernen, jüngsten Tag. Doch die Petrusbriefe zeichnen ein anderes Bild. Gottes gerechte Regierung durchzieht die gesamte Heilsgeschichte, von der vergangenen Ewigkeit bis zur zukünftigen. Wer dieses Regierungshandeln übersieht, versteht weder die Schärfe noch den Trost der Aussagen über Leid, Läuterung und Hoffnung in 1. und 2. Petrus wirklich. Gottes Regierung durchzieht die Heilsgeschichte. Wenn Petrus den Blick seiner Leser spannt, dann nicht nur über ihr persönliches Schicksal, sondern über den ganzen Horizont der Geschichte Gottes mit der Welt. Am Anfang steht nicht der Mensch, sondern Gottes Vorkenntnis und Ratschluss vor der Grundlegung der Welt. Noch bevor 1. Mose von Licht und Finsternis, von Meer und Land spricht, hat Gott in der vergangenen Ewigkeit beschlossen, wie er durch Gericht und Gnade seine Schöpfung ordnen und zu einem Ziel führen wird. Am Ende dieses Weges steht der neue Himmel und die neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Dort findet Gottes Regierung nicht mehr den Widerstand der Sünde, sondern hat freien Raum. Gerechtigkeit ist dann nicht nur verlangt, sondern zur Atmosphäre geworden, in der alles lebt und atmet. Schließlich, nachdem Gottes Gericht vollendet sein wird, wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der neue Himmel und die neue Erde bilden den Abschluss von 1. und 2. Petrus. Das müssen wir alle sehen. Wie wir bereits hervorgehoben haben, finden wir gleich am Anfang von 1. Petrus ein Wort über die Vorkenntnis Gottes vor Grundlegung der Welt, das heißt in der vergangenen Ewigkeit. Im letzten Kapitel von 2. Petrus haben wir ein Wort über den neuen Himmel und die neue Erde in der zukünftigen Ewigkeit. Das bedeutet, dass sich der Horizont dieser beiden Briefe von der vergangenen Ewigkeit bis zur zukünftigen Ewigkeit erstreckt. Dazwischen liegt eine lange, ernste Linie des Gerichts. Gott richtet gefallene Engel, die alte Welt zur Zeit Noahs, die Städte Sodom und Gomorra und die Kinder Israels in der Wüste, nicht als Laune, sondern als Ausdruck einer heiligen Regierungsverwaltung. Petrus erinnert daran, dass derselbe Gott, der heute als Vater angerufen wird, ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet. Sein Gericht geht durch die Zeiten, nimmt verschiedene Formen an und führt doch ein und denselben Plan aus, das Universum von allem zu reinigen, was seiner Herrlichkeit widersteht, damit an seinem Ende eine Schöpfung steht, in der nichts Fremdes mehr gegen ihn anklagt. Wer diese lange Linie der Geschichte im Licht der Regierung Gottes sieht, darf auch die eigene Gegenwart anders deuten, nicht als zufälliges Durcheinander, sondern als eingebettet in einen Weg, der auf eine gereinigte, von Gerechtigkeit erfüllte Welt zuläuft. Gerade dieser weite Horizont kann das Herz trösten und zugleich wach machen. Wir leben in einem Reich, das auf Heiligkeit zielt, und jeder Tag ist heimlich auf diesen großen Abschluss hingeordnet. Gottes Gericht hat deshalb immer zwei Gesichter, es entlarvt und vernichtet, was sich nicht beugen will, und es bereitet den Boden für Neues. Nach der Flut beginnt ein neuer Abschnitt, nach dem Gericht über Ägypten der Weg durch das Meer, nach dem Gericht über den Unglauben in der Wüste der Einzug in das gute Land. So wie 1. Mose nicht beim Chaos der Erde stehen bleibt, sondern auf den Garten, den Bund und die Verheißung an Abraham zielt, so bleibt auch Gottes Regierungshandeln nicht beim Zerstören stehen, sondern ordnet und öffnet Raum für Leben. In der Offenbarung heißt es, dass Christus richtet und Krieg führt in Gerechtigkeit, sein Gericht ist also der Weg, auf dem Gott seine Welt in den Zustand bringt, in dem er von Anfang an seine Freude haben wollte. Darin liegt eine leise Ermutigung, auch dort, wo Gericht dunkel aussieht, arbeitet Gott nicht gegen das Leben, sondern gegen alles, was das wahre Leben zerstört. Wer so auf Gottes Regierung blickt, wird nüchtern und zugleich hoffnungsvoll. Nüchtern, weil kein Winkel dieser Schöpfung und kein Bereich des eigenen Lebens außerhalb dieses Gerichtsbogens bleibt, hoffnungsvoll, weil dieses Gericht nicht im Nichts endet, sondern in einer Welt, in der Gerechtigkeit endlich zu Hause ist. Zwischen vergangener und zukünftiger Ewigkeit stehen wir als Menschen, denen diese Perspektive geschenkt ist. Unsere Tage gewinnen Gewicht, nicht weil wir sie unter Kontrolle hätten, sondern weil sie Teil einer Geschichte sind, in der Gottes gerechte Hand nichts dem Zufall überlässt und doch alles auf die Freude einer erneuerten Schöpfung hinordnet. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet, so verbringt die Zeit eures Aufenthalts in der Fremde in Furcht. Wer Gottes Gericht in der großen Linie der Heilsgeschichte erkennt, darf die eigenen Erfahrungen im Licht eines zielgerichteten, heiligen Regierungshandelns sehen und lernen, inmitten von Erschütterungen auf den Gott zu vertrauen, der alles auf einen neuen Himmel und eine neue Erde hin ausrichtet, in denen Gerechtigkeit wohnen wird. Das tägliche Gericht über Gottes Haus. Wenn Petrus von Gottes Gericht spricht, denkt er nicht zuerst an ein fernes Ende, sondern an eine gegenwärtige Wirklichkeit. Der Vater, den wir anrufen, ist zugleich der Richter, der ohne Ansehen der Person nach dem Werk eines jeden richtet. Dieses Richten vollzieht sich in der Zeit unseres Aufenthalts in der Fremde, also mitten in unserem jetzigen Leben. Es ist kein Gericht zur Verdammnis, sondern das tägliche, wachsame Regierungshandeln eines heiligen Vaters über seinem eigenen Haus. Petrus fasst es später konzentriert zusammen, denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt. Die Gemeinde ist der Ort, an dem Gottes Maßstäbe zuerst sichtbar werden, nicht zuletzt. Wovon hier die Rede ist, ist das tägliche Gericht der Regierung Gottes in dieser Welt, das sich auf seine Kinder bezieht. Entsprechend heißt es hier, die Zeit eurer Fremdlingschaft. Dies ist Gottes Gericht über sein eigenes Haus. Dieses väterliche Gericht hat einen anderen Charakter als der Tag des endgültigen Verderbens über die Gottlosen. Petrus unterscheidet klar zwischen den Gottlosen, über die ein Feuer zum Tag des Gerichts und des Verderbens aufbewahrt ist, und den Gläubigen, die er Gottselige nennt, die der Herr aus der Versuchung zu retten weiß. Dennoch bleiben Leiden, Druck, Verfolgung und innere Zerrissenheit nicht außerhalb seiner Regierungsverwaltung. Sie werden für die Kinder Gottes zu Instrumenten einer heiligen Erziehung, was in unserem Leben nicht mit Gottes Ordnung übereinstimmt, wird nicht ignoriert, sondern ans Licht gezogen, bewertet und korrigierend behandelt. In diesem Licht sind auch bittere Erfahrungen nicht mehr reine Schicksalsschläge, sondern tragen, oft verborgen, die Handschrift eines Vaters, der seine Kinder ernst nimmt. Gottes Regierungsgericht für die Seinen kennt unterschiedliche Schichten. Es gibt die unmittelbare Zucht in diesem Leben, durch die Gott uns aufrüttelt, zurechtbringt und vor weiterem Schaden bewahrt. Es gibt nach neutestamentlichem Zeugnis auch eine dispensationale Dimension, Treue und Untreue im gegenwärtigen Zeitalter bleiben nicht folgenlos im kommenden Zeitalter, im tausendjährigen Königreich. Schließlich steht dem hartnäckigen Unglauben die ewige Verdammnis gegenüber, von der Petrus sagt, dass ihr Gericht von alters her nicht zögert und ihr Verderben nicht schlummert. Für die Kinder Gottes aber bedeutet das tägliche Gericht des Vaters, dass kein unerledigter Zustand einfach weitergeschoben, sondern in der Zeit bearbeitet wird, zu ihrem Heil. Darin liegt eine paradoxe Ermutigung, gerade weil Gott sein Haus ernsthaft richtet, dürfen seine Kinder sich bei ihm sicher wissen. Ein Vater, der achtlos zusieht, wenn seine Kinder sich selbst zerstören, wäre kein liebevoller Vater. Der Gott, der züchtigt, ist derselbe, der in Christus die Gnade und die Wirklichkeit in die Welt gebracht hat. Im Rückblick wird manches Leid in einem neuen Licht stehen, nicht als Beweis, dass Gott fern war, sondern als Zeichen, dass er seine Hand nicht von uns genommen hat. Diese Sicht kann eine leise Ehrfurcht in den Alltag tragen, nicht als lähmende Angst, sondern als wache Bereitschaft, sich von Gottes Hand formen zu lassen, weil seine Regierung nicht gegen uns, sondern für unser echtes, bleibendes Wohl geschieht. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Wer Gottes tägliches Gericht über sein Haus erkennt, lernt, die eigenen Spannungen, Verluste und Korrekturen nicht als blinden Zufall zu deuten, sondern als Teil einer heiligen väterlichen Zucht und findet darin Mut, sich Gottes ordnender Hand zu öffnen, weil er weiß, dass derselbe Richter sein treuer Vater ist. Christus unter Gottes Regierung und unsere Läuterung im Feuer. In der Mitte der Betrachtung über Gottes Regierung stellt Petrus uns eine Person vor, keinen abstrakten Grundsatz, Jesus Christus. Er lebte als Mensch unter derselben göttlichen Regierung, von der Petrus spricht. Über ihn sagt der Apostel, der, als er geschmäht wurde, nicht zurückschmähte, als er litt, nicht drohte, sondern alles dem übergab, der gerecht richtet. Im Hintergrund steht die Überzeugung, dass hinter allen menschlichen Angriffen der Richter steht, der gerecht urteilt. Christus begegnet dem Unrecht nicht mit eigener Gegenwehr, weil er weiß, dass sein Leben in der Hand eines Gottes liegt, dessen Gericht nicht irrt. Er anerkennt diese unsichtbare Regierung, und gerade darin liegt seine Freiheit, er muss sich nicht selbst rechtfertigen, weil der Vater sein Recht übernehmen wird. In 2 Stunden und 23 Minuten sagt Petrus in Bezug auf Christus, der, als er geschmäht wurde, nicht zurückschmähte, als er litt, nicht drohte, sondern alles dem übergab, der gerecht richtet, entsprechend dem Gebrauch des Verbs übergab im Griechischen muss hier alles, als sein Objekt ergänzt werden, es bezieht sich auf alle Leiden des Herrn. Er übergab alle seine Schmähungen und Verletzungen dem, der in seiner Regierung gerecht richtet, dem gerechten Gott, dem er sich selbst unterwarf. Dies zeigt, dass der Herr die Regierung Gottes anerkannte, während er als Mensch auf der Erde lebte. Dieses Übergeben ist mehr als eine fromme Haltung, es ist ein aktives Sich-Anvertrauen inmitten von konkreten Verletzungen. Petrus betont, dass Christus alles dem gerechten Richter überließ, jede Schmähung, jede Ungerechtigkeit, jede Wunde. Im Licht der göttlichen Regierung heißt das, er lässt zu, dass Gottes Urteil zuerst über ihn selbst läuft, er entzieht sich der Geschichte Gottes mit ihm nicht, sondern stellt sich ihr. So wird Christus zum Vorbild dafür, wie ein Mensch unter Gottes Regierung lebt, nicht als jemand, der Fatalismus mit Frömmigkeit verwechselt, sondern als einer, der alle eigenen Rechte loslässt, weil er von der Gerechtigkeit Gottes überzeugt ist. Darin liegt zugleich Trost und Herausforderung, Trost, weil mein Leben nicht der Laune anderer ausgeliefert ist, Herausforderung, weil Gottes Urteil auch mein inneres Recht in Frage stellen darf. Petrus überträgt dieses Muster direkt auf das Leiden der Gläubigen. Er spricht von Feuerproben, die zur Prüfung über uns kommen und nicht als etwas Fremdes missverstanden werden sollen. Schon zu Beginn des Briefes beschreibt er das Leiden als Läuterungsprozess, damit die Bewährung eures Glaubens, viel kostbarer als die des vergänglichen Goldes, das doch durchs Feuer erprobt wird, erfunden werde. Das Bild ist deutlich, Gott stellt seinen Kindern die feurige Hitze nicht entgegen, um sie zu zerstören, sondern um alles wegzuschmelzen, was das wahre Metall ihres Glaubens verunreinigt. Die feurigen Prüfungen sind nicht gegen das Haus Gottes gerichtet, sondern geschehen an ihm, damit es in der kommenden Herrlichkeit bestehen kann. Diese Läuterung geschieht im Rahmen desselben Gerichtes, das vom Haus Gottes anfängt. Was unrein, stolz, selbstgenügsam in uns ist, bleibt im Feuer nicht unberührt. Gottes Regierung kennt keine schonende Zone, in der das eigene Ich unangetastet bleibt, und doch ist gerade das tröstlich, nichts Unwahres bleibt auf Dauerhaften. Wenn Petrus am Ende dieses Abschnitts sagen kann, so sollen nun auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, dem treuen Schöpfer ihre Seelen im Gutestun anbefehlen, dann weil er Christus vor Augen hat, der im Leiden seine Seele dem gerechten Richter überließ. In diesem Vertrauen darf auch unser Blick sich heben, das Feuer, das wir erleben, ist unter der Hand dessen, der uns geschaffen hat und treu bleibt. Mit dieser Gewissheit können selbst schwere Zeiten einen anderen Klang bekommen, sie verlieren nicht ihre Schärfe, aber sie bekommen Richtung, hin zu einem gereinigten Glauben, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Der, als er geschmäht wurde, nicht zurückschmähte, als er litt, nicht drohte, sondern alles dem übergab, der gerecht richtet. Geliebte, meint nicht, dass die Feuerprobe unter euch, die zur Prüfung über euch gekommen ist, befremdlich sei, als ob euch etwas Fremdartiges widerfahre. Wer Christus als den erkennt, der im Leiden alles dem gerechtrichtenden Gott übergab, kann die eigenen, feurigen Prüfungen als Werkzeuge einer liebevollen Läuterung sehen und gewinnt Mut, sich inmitten des Feuers dem treuen Schöpfer neu anzuvertrauen, im Vertrauen darauf, dass sein Gericht unseren Glauben reinigt und für seine kommende Herrlichkeit vorbereitet. Heiliger Gott, du herrschst gerecht über alle Dinge und führst deine gute Regierung durch Gericht aus, damit Gerechtigkeit und Frieden Raum gewinnen. Danke, dass deine Zucht über deinen Kindern kein Ausdruck von Zorn, sondern ein Werk deiner Liebe ist, durch das du unser Leben reinigst und ordnest. Richte unser Herz so aus, dass wir wie dein Sohn Jesus unsere Leiden dir anvertrauen und deiner gerechten Entscheidung mehr vertrauen als unseren eigenen Einschätzungen. Lass die feurigen Prüfungen, die du zulässt, nicht Bitterkeit, sondern einen geläuterten Glauben hervorbringen, der dir Ehre macht und uns auf deine kommende Herrlichkeit vorbereitet. Fülle uns mit heiliger Ehrfurcht vor deinem Regierungshandeln und zugleich mit der Gewissheit, dass deine Pläne gut sind und auf einen neuen Himmel und eine neue Erde hinauslaufen, in denen deine Gerechtigkeit für immer wohnt. Stärke alle, die unter Druck, Leid oder Unverständnis stehen, und lass sie deine väterliche Hand mitten im Feuer erkennen. Bewahre uns in der Hoffnung, dass kein Leid vergeblich ist, dass du in deiner Weisheit zulässt und dass du alles zu einem guten Ende führst. Amen.